Herzlich willkommen beim Textquartett, dem Podcast des NBB Verlags in den IBB. Heute mit dem Gastgeberteam Dr. Nadja Altenburg aus Berlin, Matthias Hildebrand ebenfalls aus Berlin, aber an ganz anderer Stelle, und mir, Eva Oertel, wie fast immer aus München. Florian Holle lässt aus dem Urlaub in Portugal ganz herzlich grüßen und diesmal insofern besonders herzlich, als wir in die USA schalten, und Florian hat ja da eine sehr schöne Zeit verbracht, wie wir schon öfter gehört haben. Florian hat auch unseren Gast heute persönlich eingeladen und ist deswegen besonders traurig, dass er nicht dabei sein kann, aber ich denke, er wird sich die Folge ganz bald im Nachgang anhören. Ja, wir wollen in die USA schalten oder wir haben schon in die USA geschalten und begrüßen ganz herzlich Andreas Maywald. Good morning, America.
Ja, good morning zurück. Vielen Dank. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Wir freuen uns ganz besonders, dass du dabei bist und dass du dich auch für amerikanische Verhältnisse zu früher Stunde bei uns zugeschaltet hast. Wir möchten nämlich über den aktuellen steuerpolitischen Aufschlag in Amerika sprechen. Ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass die Trump-Administration binnen der ersten Wochen ihrer Amtszeit sicherlich schon Geschichte, Rechtsgeschichte in ganz vielen politischen Bereichen geschrieben hat. Und auch die steuerpolitischen Entwicklungen, zumindest auch die, die am Horizont sichtbar sind, werfen ihre Schatten voraus. Und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Da sind wir sehr dankbar und sehr gespannt auf alle News. Und ich darf jetzt an Matthias abgeben, damit er unseren Gast kurz vorstellt.
Ja, vielen Dank. Das mache ich sehr gerne. Der Andreas Maywald ist jetzt schon seit 2008, schon echt lang in den USA, und arbeitet dort für Deloitte beim German Tax Desk. Und du berätst in beide Richtungen, inbound und outbound, wenn ich das richtig verstanden habe, immer zwischen oder meistens zwischen den USA und Deutschland. Du bist seit 2001 schon bei Deloitte, hast angefangen in München und hast vorher bei der Konkurrenz gearbeitet. Und Andreas, mich würde wirklich interessieren, als du 2001 eingestiegen bist bei Deloitte in München, hattest du da schon den Plan, nach Amerika zu gehen, und war das kurzfristig und dann ist jetzt doch was ganz Langes draus geworden, oder wie bist du in die USA gekommen?
Also in 2001 war das noch nicht absehbar. Da muss natürlich viel zusammenkommen. Es hat sich in 2008 die Gelegenheit ergeben, weil die vormalige Leiterin des German Desk in New York ist nach, glaube ich, 2,5 Jahren wieder zurück nach Deutschland gegangen. Und dann hatte ich das Glück, dass die Stelle frei geworden ist. Und ja, wie das so immer ist, sind dann zuerst 3 Jahre. Und ja, die werden dann verlängert und nochmal verlängert und auf einmal sind 17 Jahre. Also das kann man schlecht planen.
Wie das so ist, das kennen wir bei unseren Wegzüglern auch. Der unerkannte Wegzug, genau, der sich dann auf einmal manifestiert hat. Ne? Ja. Bevor wir mit dem inhaltlichen Teil beginnen.
Ich habe noch was. Nadja,
ach, du hast noch was,
da kommt ja noch was. Ja. Was wir ja noch, also vor die Leute gab es natürlich auch noch eine Zeit. Und zwar hatte er Andreas den Diplom Finanzwirt gemacht an der Finanzhochschule Rheinland-Pfalz. Und da steht explizit im wunderschönen Edenkoben, da war ich noch nicht, ich habe es gegoogelt, das sieht wirklich sehr schön aus. Und das ist ein bisschen meine Folgefrage. Hast du manchmal Heimweh?
Also ja, ab und zu vermisst man Deutschland dann schon so ein wenig. Und also die Pfalz ist natürlich auch sehr schön mit Edenkoben. Ob es mich dann unbedingt zurück nach in die Pfalz ziehen würde, ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, also mit der Zeit lernt man, Deutschland aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und doch einige Sachen sehr zu schätzen.
Und jetzt noch den letzten Satz, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Du hast dann auch noch davor oder danach eigentlich Jura studiert in Freiburg und Grenoble. War das nach dem Diplom Finanzwirt oder davor? Danach, oder?
Das war danach. Also ich habe die Ausbildung in der Finanzverwaltung gemacht und mich danach entschlossen, Jura zu studieren, um ja das Ganze noch ein wenig zu vertiefen.
Und Achtung, Spoiler, diese Frage, Jurastudium in Deutschland und Frankreich, die brauchen wir noch für die Schlussfragen. Insofern wichtig, dass du sie nicht vergessen hast, Matthias.
Sehr gut. Jetzt bin ich aber dran. Aber bevor wir mit dem fachlichen Teil beginnen, starten wir direkt mit der Frage aus dem Off von Florian. Der fragt nämlich, was für dich der schönste Spot auf Long Island ist, und stellt auch gleich vorne ran, Meadow Lane, Southampton.
Da hat Florian natürlich schon einen der schönsten Spots auf Long Island vorweggenommen. Das wird schwierig, das zu toppen. Aber direkt daneben gibt es dann zum Beispiel Hampton Beach oder auch zum Beispiel Shelter Island. Also da gibt es schon sehr viele sehr, sehr schöne Flecken, was man leider auch merkt, weil im Sommer ist es halt total überlaufen und insbesondere am Wochenende ist halt New York auf Long Island und vor allem dann auch in den Hamptons.
Mach kommt jetzt auch auf sozusagen auf die Text-Tourismus-Karte für den nächsten Besuch.
Das leitet tatsächlich über. So ein bisschen die Stimmung. Amerika war ja immer ein Sehnsuchtsort für viele. In Europa drückt gerade einiges ein bisschen auf die Stimmung, was so die deutsch-amerikanischen Beziehungen angeht. Aber wie ist denn die Stimmungslage der US-Wirtschaft aktuell? Ist man eher begeistert vom Start der neuen Administration? Sieht man vieles doch auch skeptisch, wie man es im Ausland bewertet? Was kannst du von den Staaten berichten, Andreas?
Ja, also ich glaube, die Stimmung ist in der Wirtschaft genauso gespalten wie insgesamt die politische Stimmung. Was man vielleicht sehen kann, ist so die Euphorie, die sich nach der Wahl von Trump zum neuen Präsidenten in der Wirtschaft breit gemacht hat. Die ist im Moment einer gewissen Ernüchterung oder, naja, Vorsicht vielleicht gewichen, weil was die Wirtschaft halt überhaupt nicht mag, ist Unsicherheit. Und durch die Zölle, wo wir ja in den letzten 2 Monaten schon einiges an hin und her erlebt haben, besteht halt momentan eine recht große Unsicherheit, wie es denn weitergeht. Und das ist halt etwas, was die Wirtschaft überhaupt nicht mag. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, die Zölle sind in weiten Teilen der Bevölkerung auch auf sehr große Zustimmung gestoßen. Also wenn man mal in den Mittleren Westen geht, den sogenannten Rust Belt, wo auch viele US-amerikanische Autofabriken sind, da stößt das durchaus auf Zustimmung, weil man sich halt erhofft, ja, eine Wiederbelebung der amerikanischen herstellenden Wirtschaft sozusagen. Aber insgesamt weiterhin gespalten. Es wird halt sehr viel davon abhängen, ob das Projekt der Steuerreform, wie das jetzt weitergeht.
Ja, wir haben tatsächlich ja in kurzem Vorgespräch, geplänkelt. Wir wollen jetzt nämlich ganz kurz über den aktuellen Stand der Zölle sprechen, aber da scheint sich ja jeden Tag etwas zu ergeben. Jetzt aktuell wissen wir 25% für die für Autos, die nicht in den USA hergestellt sind. Das kann morgen schon wieder alles ein bisschen anders sein, aber das eine, was du sagst, ist genau die große Unsicherheit, die herrscht. Aber vielleicht so ein bisschen die Frage, was hat das für Auswirkungen auf, und wir sind natürlich hier ein Steuerpodcast, auf Wirtschaftsketten, aber vielleicht auch auf Verrechnungspreise und ähnliche Themen. Und was sagen eigentlich deine Mandanten zu diesem ganzen Thema? Und welche Beratung kannst du eigentlich geben?
Tja, also das sind viele Fragen auf einmal. Welche Folgen haben die Zölle? Ja, das hat natürlich zur Folge, dass sich Wareneinfuhren in die USA verteuern. Das betrifft jetzt nicht nur unbedingt ausländische Unternehmen, die in den USA ihre Produkte verkaufen, sondern natürlich auch US-Unternehmen, die gewisse Vorprodukte oder Rohstoffe in die USA einführen müssen. Also von daher betrifft das sowohl innen- als auch ausländische Unternehmen. Und ja, es wird zu einer Verteuerung von sehr vielen Produkten hier in den USA führen. Das hat Präsident Trump ja auch schon mittlerweile zugegeben, dass es kurzfristig zumindest zu einem Preisanstieg führen wird. Ob das jetzt kurzfristig ist, ja, wird man mal sehen. Wo die Schmerzgrenze der US-Bevölkerung ist, wird man auch sehen müssen. Aber das sind zumindest so die kurzfristigen Folgen. Das interessiert natürlich ausländische, in meinem Fall deutsche Mandanten, ganz erheblich. Insbesondere gerade auch im Automobilgewerbe oder sowohl Automobilzulieferer als auch Kfz-Hersteller, die entweder in die USA importieren oder auch in den USA gibt es ja auch sehr viele Hersteller, die Produktion nach Mexiko verlagert haben. Sprich, für die ist es natürlich eine Frage, was passiert jetzt? welchem Exposure unterliegen wir da überhaupt? Weil bisher war es ja so, die enge Verzahnung der Wirtschaft der USA mit den Nachbarländern Mexiko und Kanada war ja weitgehend unter dem USMCA, der Nachfolgeregelung des NAFTA Agreements, also Freihandelvereinbarung, waren ja steuerbefreit. Das heißt, man musste sich eigentlich überfragen, wie viele Güter kommen da aus Mexiko in die USA, mit welchem Wert kommen die in die USA, wie oft passieren die Grenze überhaupt? Das passiert ja auch, dass einzelne Teile 5-6 Mal über die Grenze gehen, bevor sie dann mehr oder weniger ein fertiges Produkt darstellen. Da musste man sich in der Vergangenheit überhaupt keine Gedanken machen. Und das sind jetzt natürlich alles Fragen, die müssen erstmal aufbereitet werden. Das heißt, man muss erstmal eine Übersicht bekommen, wie sind denn die Warenströme und ja, welche Zollwerte setzen wir da an? Und das ist, glaube ich, das, wo die meisten Unternehmen noch dabei sind, gerade die Lage zu analysieren.
Hat das auch eine Auswirkung auf die Schnelligkeit der Verzollung? Dass das jetzt alles, also weil so viel verändert ist, dass die Abfertigung einfach viel länger dauert als üblicherweise?
Das ist eine gute Frage. Bislang sehen wir es noch nicht. Aber ja, das kann sich natürlich in der Zukunft auch ändern. Insbesondere, wenn man ja sieht, dass die Bestrebungen der amerikanischen Regierung darauf bemüht sind, auch Verwaltungen abzubauen. Mhm. Wie das alles zusammenwirken wird, ja, die Fragen stellen wir uns auch. Bislang haben wir da noch keine Antworten darauf.
In England konnte man das ja ganz gut beobachten, als die aus der EU ausgetreten sind und dann festgestellt haben, dass sie eigentlich viel zu wenig Zollbeamte für die dann drohenden Aufgaben haben. Ne? Zölle sind natürlich was total Reales, also Lieferketten, das sind natürlich Dinge, die Unternehmen sofort treffen und sofort auf den Plan rufen. Wir konnten ja auch so ein bisschen beobachten, seit Trump, dass man erstmal versucht hat, so ein bisschen drauf zu reagieren und zu schauen, muss ich jetzt ad hoc handeln und etwas umstellen oder ist das morgen schon wieder Kaffee von gestern? Ein anderes Thema, was so ein bisschen größer und vielleicht auch noch abstrakter ist, obwohl abstrakt ist es gar nicht mit der Mindeststeuer, sind natürlich so die Weltsteuerreformen, die auf der Agenda stehen. Nachdem Pillar 2 Realität geworden ist, gab es ja dann doch so ein gewisses Erwachen und man sagte, mein Gott, ist das alles komplex und vielleicht brauchen wir was anderes, weil auf jeden Fall die Entwicklungsländer diese Komplexität der Regelung überhaupt nicht umsetzen kann und muss man dann nicht was anderes machen. Und so wurden die Arbeiten auf UN-Ebene, beziehungsweise Vereinte Nationen, VN-Ebene, angestoßen. Hast du Insights oder eine Meinung dazu, wie diese Arbeiten weitergehen werden? Und kannst du einmal die Zuhörer abholen, wo wir da eigentlich momentan stehen?
Ja, es hat ja, wie du schon beschrieben hast, auf UN-Ebene mehr oder weniger als Reaktion zu dem Zwei-Säulen-Projekt der OECD initiiert von der Gruppe afrikanischer Staaten. Das Ganze hat, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren angefangen. Eine Art, ich nenne es jetzt mal Alternativbewegung gegeben, um das internationale Steuersystem oder eine Rahmenvereinbarung über die internationale Zusammenarbeit in Steuersachen auf UN-Ebene zu initiieren. Hintergrund war, dass sich halt viele Entwicklungsländer auf Ebene der OECD nicht richtig abgeholt gefühlt haben, nicht richtig repräsentiert gefühlt haben und, wie du gesagt hast, von der Komplexität der Regelung schlichtweg überrollt worden sind. Also da bestand eine sehr große Unzufriedenheit. Und da hat man dann als Lösung gesehen, sich an die UN zu wenden, die ja im Bereich Steuern in den letzten 20 Jahren auch aktiv gewesen ist. Das UN-Musterabkommen, was natürlich zwischen den Industriestaaten jetzt nicht wesentlich ist. Und hat da mehr oder weniger eine neue Initiative gestartet, um das Weltsteuersystem auf Ebene der UN mit einer größeren Repräsentanz von Entwicklungsländern neu zu ordnen. Und da bestand natürlich von Anfang an die große Sorge der Industrieländer. Ja, wie verhält sich das denn mit den Bestrebungen auf Ebene der OECD? Gibt das mehr oder weniger dann so eine Art Projekt neben Pillar 1 und 2? Wird das eine Konkurrenzveranstaltung? Wird es eine Veranstaltung, die nachher das OECD-Projekt ergänzt? Also das sind die Fragen, die sich von Anfang an stellen. Die USA haben den Prozess sehr, sehr kritisch von Anfang an begleitet, wie ja die EU auch. Und dann ist es im Januar bei der ersten Arbeitssitzung des UN-Büros zum Bruch gekommen. Und die USA haben gesagt, also dass die Ziele dieser Initiative auf UN-Ebene sind nicht mit den Zielen der USA vereinbar und greifen in die Souveränität der USA ein. Und deshalb haben die USA ja medial sehr wirksam mitten in dieser Sitzung ihren Austritt und Rückzug von den Verhandlungen erklärt. Nicht wirklich überraschend, die EU hat das auch schon mal angedroht Ende letzten Jahres, sind aber weiterhin mit dabei. Aber natürlich der Rückzug der USA ja, spiegelt mehr oder weniger die allgemeinpolitischen Tendenzen hier in den USA aktuell wider.
Nur um das für unsere Hörer vielleicht nochmal herauszuarbeiten. Du hast gesagt, sie sind medial wirksam aus dem Prozess ausgestiegen. Das kann man deswegen unterstreichen, weil alle UN-Sitzungen live im Internet über ja, UN-TV untechnisch gesprochen übertragen werden. Also man kann das tatsächlich medial live verfolgen, falls jemand Interesse hat, sich den Prozess in Zukunft auch in den Prozess live zu verfolgen. Wenn man das jetzt nochmal versucht zu sortieren, wir hatten ja den OECD-Prozess oder wir haben ihn immer noch, aber er ist so ein bisschen ins Stocken geraten, auch gerade was die Entwicklungen Pillar 1 angeht. Über Pillar 2 sprechen wir dann gleich noch im Detail, auch weil die USA Pillar 1 zumindest nicht in Gänze, so wollen wir, auf dem Tisch liegt. Bei den UN, bei den Vereinten Nationen haben die USA jetzt ihren kompletten Rückzug und Ausstieg erklärt und also auch von vornherein erklärt, dass sie Verhandlungsergebnisse nicht anerkennen werden und denen nicht folgen werden. Die UN haben sich ja aber auch vorgenommen, sich mit der digitalen Wirtschaft und quasi ähnlichen Themen zu befassen, wie es die OECD sich auch vorgenommen hat. Kann man denn davon ausgehen, dass der UN-Prozess irgendeine Chance auf Erfolg hat, wenn die USA nicht an Bord sind, sich nicht zu Ergebnissen dann bekennen, committen? Was bedeutet das für den UN-Prozess potenziell?
Also ich glaube, wenn man sich den UN-Prozess anschaut, ich glaube, der Rückzug der USA bedeutet dort relativ wenig, weil der Gegensatz zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern, der wird auch nach dem Rückzug der USA weiter bestehen bleiben. Und das Thema der digitalen Wirtschaft und grenzüberschreitende digitale Leistungen, die sollen ja nachher in sogenannten Protokollen neben dem eigentlichen Framework Agreement enthalten sein. Und diese Protokolle müssen ja von den Ländern auch noch dann rechtsverbindlich angenommen werden. Und ob die anderen Industrieländer diesen Protokollen dann beitreten werden oder diese Protokolle annehmen. Also das steht, glaube ich, momentan noch so ein bisschen in den Sternen. Und ob der Rückzug der USA jetzt so viel daran ändern wird, also ich glaube es fast nicht, weil der Gegensatz wird mit oder ohne die USA zwischen den Entwicklungsländern und den Industrieländern bestehen bleiben.
Und wie ist es für die OECD? Glaubst du da, dass die USA dort weitermacht oder dort auch aussteigen wird?
Also ich glaube, das ist in der Tat die interessantere Frage. Und also ich habe jetzt nicht so viel Insight, wie oder was die OECD gerade denkt. Aber ich glaube, was im Moment als Worst Case gesehen wird, ist, dass die USA in der Tat aus der OECD komplett aussteigen. Und das will, glaube ich, niemand. In Bezug auf die Steuerpolitik der USA, da ist, glaube ich, alles, was von der OECD kommt, im Moment ja mehr oder weniger ein rotes Tuch. Also da muss man in den USA sehr vorsichtig sein. Und da hat sich die Haltung der USA halt von einer eher passiven Ablehnung mittlerweile zu einer mehr aggressiven Bekämpfung der Initiative der OECD im Steuerbereich gewandelt, also zumindest teilweise. Ich glaube, wenn wir über Pillar 2 sprechen, da werden zumindest Teile von Pillar 2, wie zum Beispiel die UTPR, in der Anwendung gegen US-Unternehmen, die werden also aggressivst bekämpft. die Anwendung der IIA und anderer Regelungen gegen Nicht-US-Unternehmen. Ja, also da haben die USA, glaube ich, keine große Meinung. Das ist aus deren Sicht okay. Also ich glaube, das ist wirklich die interessantere Frage. Wie wird sich die Haltung der USA zu der OECD und dann insbesondere im Steuerbereich in der Zukunft weiterentwickeln?
Obwohl man das Ganze natürlich auch zu Ende denken muss, ne? Also das ist natürlich so die allgemeine Stimmung. Aus OECD-Sicht ist die USA ganz wesentlich, weil sie natürlich auch einer der maßgeblichen Geldgeber sind. Und wenn die USA aussteigen, dann fällt da quasi wahrscheinlich auch die Hälfte der Ressourcen weg. Aber auch aus US-Sicht ist eine komplette Boykottierung des OECD-Prozesses wahrscheinlich strategisch nicht besonders sinnvoll. Wenn man natürlich sieht, warum haben wir eigentlich Säule 1 und 2 bekommen? Das war ja als Ergebnis des BEPS-Aktionspunkt 1 und so ein bisschen die Gegenmaßnahme gegen die nationalen Digitalsteuern, die ja zu dem damaligen Zeitpunkt wie Pilz aus dem Boden gesprossen sind. Wo man dann gesagt hat, haltet inne, wir machen eine Alternative. Und so gab es ja auch bei Pillar 1, ne, erstmal die digitalen Geschäftsmodelle und welche Services sind es eigentlich. Und dann ist man ja doch so ein bisschen in so einen breiteren Scope reingegangen. Aber sollten Pillar 1 und 2, also 1 ist ja noch gar nicht so richtig auf dem Dampfer, aber Pillar 2 dann auch ihr Ende finden, dann stellt sich natürlich die Frage, was machen denn die anderen Staaten dann, ne, wenn man sozusagen gar keinen Pakt mehr hat, an dem man sich gebunden fühlt?
Ja, ich glaube, in den USA herrscht die Meinung vor, wir können das alleine eigentlich viel besser. Wir brauchen die OECD gar nicht dafür. Und sämtliche Staaten, die dann irgendwann anfangen, Digital Services Taxes, also DSTs, zu erheben, die überziehen wir einfach unsererseits mit Sanktionen. Und ja, das ist wesentlich effektiver als so eine international abgestimmte Vorgehensweise auf Ebene der OECD, weil da haben wir die viel besseren Druckmittel an der Hand und wir müssen auch keine Kompromisse eingehen. Und das ist ja das, was im Moment mehr oder weniger auf dem Tisch liegt, dass die USA wirklich wirtschaftlichen Druck in ganz konkreter Form dann anfangen, gegen solche Staaten auszuüben.
Das klang ja auch so an in der Executive Order vom 20. Januar und 21. Februar, in denen Herr Trump ja im Rahmen seines Amtsantritts diverse Retaliation Measures angekündigt hat. Nachher bei der Literatur kommen wir da auch nochmal zu einem Beitrag, der von dir verfasst wurde. Wir haben eigentlich sehnsüchtig gewartet vor der Aufnahme des Podcasts, dass hier der Report zu diesen Ankündigung veröffentlicht wird. Jetzt sind wir leider noch nicht weiter, aber vielleicht kannst du einmal schon ein bisschen erläutern, was eigentlich der konkrete Inhalt ist und worauf man sich einstellen muss.
Ja, also in den allerersten Executive Orders von Präsident Trump am 20. Januar ist auch eine dabei, die sich halt mit diesen Retaliatory, also den Vergeltungsmaßnahmen gegen Staaten beschäftigt, die extraterritorial und discriminatory, also extraterritoriale und diskriminierende Steuern erheben, richten. Und da ist also ganz tief in die Mottenkiste gegriffen worden, weil da ist mit der Section 891 eine Vorschrift hervorgezaubert worden, die ursprünglich im Jahr 1934 eingeführt worden ist in den USA und seitdem eigentlich nie wieder oder nie angewandt worden ist. Das ist eine Vorschrift, die richtet sich gegen Unternehmen und Bürger aus Staaten, die gegenüber US-Unternehmen und US-Bürgern, wie gesagt, diskriminierende und extraterritoriale Steuern erheben. Sinn und Zweck der Vorschrift war damals, die ins Stocken geratenen Verhandlungen mit Frankreich zu einem DBA endlich zu einem Abschluss zu bringen. Hat dann auch funktioniert. Und ja, seitdem ist, wie gesagt, diese Vorschrift nie wieder angewandt worden. Und die hat man jetzt hervorgeholt und hat gesagt, also da können wir ja mal über eine Anwendung nachdenken. Und Folge wäre, dass sich gewisse Steuersätze für ausländische Unternehmen und Bürger verdoppeln. Das heißt, Steuersätze, ja, werden in Zukunft dann verdoppelt. Das heißt, wir reden nicht mehr über eine zum Beispiel 37-prozentige US-Einkommensteuer in der Spitze, sondern über eine 74-prozentige US-Einkommensteuer in der Spitze, basierend alleine auf der Staatsangehörigkeit des Einkünftebeziehers. Das würde zum Beispiel dazu führen, deutsche Staatsbürger, die in den USA tätig sind, dort leben, oder auch Doppelstaatsangehörige, die zahlen dann in der Spitze halt 74% Einkommensteuer, beziehungsweise Unternehmen können dann bis zu 42% Steuern zahlen. Ob das nachher wirklich so kommt, ob man sich da eventuell auch auf ein DBA berufen kann, ja, das sind jetzt ganz andere Fragen. Aber das ist erstmal als Drohung in den Raum gestellt worden. Und das ist natürlich schon, ja, ziemlich effektiv.
Nun ist noch nicht ganz klar, ab wann und wie die USA die Lage bewerten, welche Staaten möglicherweise in den Anwendungsbereich dieser Sanktionsvorschrift fallen könnten. Aber was zumindest klar ist, das hast du ja vorhin auch schon mal kurz adressiert, die USA lehnen Säule 2 und die Undertax Profit Rule im Verhältnis gegen US-Unternehmen auf jeden Fall ab. Präsident Trump hat Treasury auch angewiesen, den sogenannten Global Tax Deal, wie er es formuliert hat, aufzukündigen gegenüber der OECD. Ist das tatsächlich aktuell mittlerweile erfolgt? Hat Treasury quasi diesen Brief versendet? Und wie ist diesbezüglich die Stimmungslage in den USA?
Also, soweit ich weiß, ist da formal nichts erfolgt. Allerdings haben die USA ja auch die Säule 2 bislang nicht implementiert. Also ob da ein formaler Brief an die OECD kommen muss, das weiß ich jetzt gar nicht. Es wird halt in den USA schlichtweg nicht umgesetzt. Ich glaube, die Chancen, dass man da zu einer Einigung führt, die Vorgängerregierung unter Präsident Biden hat ja versucht, zumindest das Guilty-Regime in den USA so anzupassen, dass es aus OECD-Sicht dann als eine Art QMTT anerkannt wird und dass man dadurch die Anwendung einer UTPR verhindern wird. Ich glaube, die Tür ist zugeschlagen. Also da wird man in den USA den Kongress in den nächsten Jahren nicht dazu bewegen können, so einen Versuch nochmal zu unternehmen. Ich glaube, es geht, oder also meine Wahrnehmung ist, dass die USA da nicht wirklich bereit sind, irgendwelche Kompromisse einzugehen, sondern dass man wirklich auf Seiten der OECD und der Mitgliedstaaten überlegen sollte, wie man hier eine Art Tax War, der dann zusätzlich noch zu dem Handelskrieg daneben treten könnte, wie man den am besten vermeiden kann.
Das ist ganz sicher ein Drohszenario, dass man sich jetzt mit Maßnahmen und Gegenmaßnahmen und Drohpotenzial hochschaukelt. Ich sage jetzt mal, dem Vernehmen nach könnte es aber auch so weit eskalieren, dass das ganze DBA-Netzwerk aufgekündigt werden könnte. Stimmt dieser Zuruf oder würdest du an der Stelle zumindest nicht so weit gehen?
Also gehört haben wir bislang noch nichts. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir sollten eigentlich auf alles gefasst sein. Also so abwegig ist der Gedanke gar nicht. Wenn zum Beispiel klar werden sollte, dass die Section 891 eigentlich gar keine Anwendung finden kann, aufgrund der später in Kraft getretenen Doppelbesteuerungsabkommen, dann besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass man entweder sagt, naja, das interessiert uns nicht, wir sehen das als Treaty Override, oder wenn das aus formalen Gründen nicht der Fall sein sollte, dass man einfach hingeht und DBAs auch aufkündigen kann. Wie gesagt, gehört habe ich zumindest davon noch nichts. Halte ich es für abwegig? Nein, vielleicht nicht. Also ich glaube, da sollten wir alle Gewissheiten, die wir aus den letzten Jahrzehnten haben, liebgewonnene Gewohnheiten, sollte man in der Tat im Moment alle in Frage stellen. Und ja, mit dem Schlimmsten vielleicht nicht rechnen, aber gewisse Szenarien vielleicht mal durchspielen.
Eine weitere Variante wäre ja auch zu sagen, also man hat ja schon die ein oder andere Sonderlocke für die USA beobachten können im OECD-Prozess, ne, sei es mit dem UTPR Safe Harbor oder auch der Guidance für die Tax Credits, dass man vielleicht doch sagt, naja, USA ist ja eigentlich der Vorreiter, wenn man sich UTPR anguckt, ähnelt das ja BEAT, und wenn man sich die IRA anguckt, sieht das ja auch so ein bisschen aus wie GILTI, ob man da Zugeständnisse macht. Das ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich der Blick in die Glaskugel. Aber hast du in diese Richtung was gehört? Oder ich bin mir also spekulativ sehr sicher, dass da natürlich eine Position aufgebaut wird, aber vielleicht kannst du dazu mehr sagen.
Ja, also was wir aus Washington hören, ist, dass eigentlich von US-Seite überhaupt keine Lust besteht, diese Section 891 und 899 anzuwenden. Weil was ist Sinn und Zweck? Man will ja erreichen, dass die UTPR gegen US-Unternehmen nicht angewandt wird und dass DSTs gegen US-Unternehmen keine Anwendung finden. Wenn man das erreichen kann, dann besteht aus US-Sicht überhaupt keine Notwendigkeit, diese Vorschriften anzuwenden. Das heißt, was man will ist, und Nadja, du hattest erwähnt, und das wird hier in den USA auch so gesehen, was wollt ihr eigentlich mit Pillar 2? Im Endeffekt haben wir die USA in 2017 durch den Tax Cuts and Jobs Act, wir waren der Vorreiter, wir haben GILTI eingeführt, eine Art globale Mindeststeuer, wir haben BEAT eingeführt. Jetzt kann man drüber streiten, wie ist das mit dem Global Blending? Gibt es da verschiedene Features bei GILTI, die jetzt nicht mit Pillar 2 übereinstimmen? Aber in den USA herrscht nun mal die Auffassung vor, wir haben das Ganze eingeführt und jetzt wollt ihr uns zwingen, die in Einzelheiten das Ganze mit Pillar 2, zum Beispiel UTPR, das Ganze zu übernehmen. Also vielleicht sollte man in der Tat mal darüber nachdenken, hier den USA entgegenzukommen, um halt, wie gesagt, eine Auseinandersetzung im steuerlichen Bereich, der, glaube ich, für niemanden wirklich hilfreich wäre, zu vermeiden.
Da sagen die Chinesen vielen Dank. Das machen wir dann genauso.
Ja, und vielleicht noch ein Hinweis. Es steht dann ja auch immer im Raum. Man ist den USA ja bislang mit dem UTPR-Safe-Harbor schon sehr weit entgegengekommen. Da gibt es ja auch Überlegungen, was passiert denn, wenn wir jetzt den UTPR-Safe-Harbor zum Beispiel nochmal 2 Jahre verlängern oder ihn vielleicht sogar permanent machen. Und da ist die Auffassung der USA also ganz klar, jetzt nur mit dem Safe Harbor rumzuspielen, das ist uns nicht genug. Wir wollen also wirklich eine ganz klare Aussage dazu, dass wir GILTI anerkennen, diesen UTPR Safe Harbor da irgendwie auf Zeit zu spielen. Nein, das ist uns nicht genug.
Andreas, das ist eine spannende Info. Es ist eine etwas unfaire Frage wahrscheinlich, aber das würde höchstwahrscheinlich bedeuten, dass die OECD einen entsprechenden Beschluss herbeiführen müsste und wahrscheinlich auch die EU das an ihre Richtlinie einarbeiten müsste, wenn es eine rechtsverbindliche Klarstellung im bestehenden Regelwerk geben würde. Würdest du das spontan auch so steuerpolitisch bewerten?
Richtig, also da ist natürlich das Problem, erstmal müsste sich die OECD dazu äußern und zweitens, das muss ja auch auf EU-Ebene dann im Rahmen einer Directive wieder gemacht werden. Da können die einzelnen Mitgliedstaaten ja nicht hingehen und einfach ihre Umsetzungsgesetze mal abändern. Also wie man das Ganze dann nachher hinbekommt, das ist, glaube ich, den Amerikanern relativ egal. Für die zählt das Ergebnis. Und wenn man den Amerikanern dann vorhält, ja, das ist aber schwierig auf EU-Ebene mit Directive, also ich glaube, da wird man auf wenig Verständnis stoßen. Die werden sagen, uns interessiert das Ergebnis, macht es, wie ihr wollt. Wir kümmern uns darum wenig.
Also den Punkt verstehe ich voll und ganz. Nur wenn wir jetzt aus deutsch-europäischer Sicht über Problemlösungsstrategien nachdenken und wir kommen dann gleich noch zu den Problemen, die zu lösen sind potenziell, dann muss man sich ja auch überlegen, wie leicht oder schwierig wird es uns fallen, zum einen eben die Entscheidungen in der Sache zu treffen, zum Beispiel gilt die als äquivalent anzuerkennen, ja, und zum anderen das auch zu transformieren. Und wenn man sich über europäische Einigungsprozesse bei der Richtliniengesetzgebung Gedanken macht, dann wird das sicherlich auch an der Stelle nochmal Herausforderungen für uns mitbringen, gehe ich zumindest mal von aus. Deswegen fand ich jetzt den Hinweis sehr spannend, das hatte ich mir so noch gar nicht überlegt, wie man das auch transformieren könnte, wenn es denn so kommen sollte.
Richtig, das ist sicherlich ein Problem, aber da wird man in den USA, wie gesagt, auf wenig Verständnis stoßen. Die USA werden sagen, macht es, wie ihr das Ganze macht, ob das problematisch ist, interessiert uns nicht. Also das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Das ist jetzt natürlich alles Spekulation.
Ist aus US-Sicht ja auch völlig berechtigt. Also die Technik der Gesetzgebung oder der Richtliniengebung ist tatsächlich ein europäisches Thema und kein außereuropäisches. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zum Problemsammeln. Du hast vorhin schon relativ eindringlich IRC Section 891 vorgestellt. In Planung ist aber eben auch noch diese Section 899, über die haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, du hast sie nur beiläufig erwähnt. Vielleicht können wir das nochmal in den Fokus nehmen. Was steht uns da möglicherweise bevor?
Ja, die Section 899 basiert auf einem Gesetzgebungsvorhaben, das von dem Vorsitzenden des Ways and Means Committees des Repräsentantenhauses Jason Smith, ich glaube auch dann 2 Tage nach dem Amtsantritt von Präsident Trump eingebracht worden ist. Das ist kein ganz neuer Vorschlag. Der ist schon mal in 2023 zirkuliert worden und betrifft eine neue Section 899. Geht so ein bisschen in dieselbe Richtung wie Section 891 und richtet sich auch gegen extraterritoriale und diskriminierende Steuern. Diese Section 899 enthält zum ersten Mal auch eine Definition extraterritorialer und diskriminierender Steuern und richtet sich ganz klar auch gegen die Anwendung der UTPR und verschiedene Digital Services Taxes. Als Folge der Anwendung von Section 899 soll es jährlich zu einer Erhöhung der Steuerlast von Bürgern und Unternehmen aus Staaten, die extraterritoriale oder diskriminierende Steuern anwenden, in Höhe von 5% jährlich kommen, bis zu einem Höchstbetrag von 20%. Also das ist etwas milder als Section 891, führt auch zu einer gewissen Erhöhung von Steuern bis zu einem Erhöhung von 20 Prozentpunkten über 4 Jahre. Und da ist dann auch die Frage, wie hängt das zusammen? Kann ich da Abkommensschutz beantragen oder kann ich mich auf Abkommensschutz berufen? Was passiert mit Quellensteuern? Also da bestehen noch sehr viele Fragen. Und vor allem die Frage ist natürlich, das ist ein Gesetzesvorschlag. Der muss durch den Kongress. Das heißt, besteht ja überhaupt eine Chance, diesen Gesetzesvorschlag durch den Kongress aufgrund der knappen Mehrheiten der Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat durchzubekommen? Kann ich das eventuell auf Grundlage des vereinfachten Budget Reconciliation Prozesses machen? Oder brauche ich dafür dann in der Tat eine 60-Stimmen-Mehrheit im Senat, der momentan von den Republikanern schlichtweg nicht erreichbar ist. Also wie real die Möglichkeiten sind, diesen Gesetzesvorschlag durchzubringen, das wird sich dann, glaube ich, noch entscheiden müssen.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hat sogar ein Kollege von dir auf einer deutschen Steuerkonferenz kürzlich eben vorgestellt, dass es da verschiedene Modalitäten im US-Gesetzgebungsverfahren gibt und es jetzt im Prinzip zu beobachten gilt, in welches der Verfahren und mit welchen anderen Verfahren verknüpft man versucht, diesen Vorschlag eben auf den Weg zu bringen, um ihn mit Leben zu erfüllen. Aber ich kann zumindest mal hier teilen, dass die Sorge der deutschen Wirtschaft im Rahmen dieser Diskussion wirklich sehr, sehr groß war, gerade auch mit Blick auf potenzielle Quellensteuerfragen. Das hast du jetzt eben so ein bisschen als Beifang sozusagen mit angedeutet. Aber das würde ich nur noch mal gerne sozusagen in diesem Podcast jetzt auch in den Fokus rücken, dass man auch gerade mit Blick auf Ausschüttungen aus den USA eben aktuell mit Sorge über den großen Teich blickt.
Ja, völlig richtig. Also das ist auch einer der Hauptschwerpunkte, zu dem wir momentan Fragen auch von deutschen Unternehmen bekommen. Jetzt nicht nur in Bezug auf Dividenden, sondern zum Beispiel auch ganz profan auf Darlehen. Also ein deutsches headquartered Unternehmen mit US-Tochtergesellschaften reicht dann Darlehen aus Deutschland in die USA aus, um die US-Aktivitäten zu finanzieren. Und momentan besteht halt auf Grundlage des DWA Deutschland-USA auf Zinszahlungen aus den USA nach Deutschland oder auch andere EU-Länder, da gibt es keine Quellensteuer drauf. Und wenn da auf einmal der Abkommensschutz versagt werden würde und dann die allgemeine 30-prozentige US-Quellensteuer Anwendung findet, ja, das ist natürlich für viele deutsche oder auch EU-Unternehmen durchaus etwas, wo man nachdenken muss und was natürlich ganz gravierende Auswirkungen haben kann. Ob diese Quellensteuer, ob der Abkommensschutz dann gänzlich entfällt, oder ob die Freistellung von diversen Quellensteuern durch ein Abkommen erstmal versagt wird. Das ist dann wieder die andere Frage. Also in meinem Beispiel die 30% US-Quellensteuer auf Zinszahlungen von den USA nach Deutschland. Muss das US-Unternehmen die Quellensteuer dann erstmal einbehalten und kann sich das deutsche Unternehmen die Quellensteuer dann nachher wieder zurückholen auf Grundlage des DWA? Also ist das ein reiner Cashflow-Effekt? Weil bisher konnte man ja durch eine vorangehende Freistellung die Quellensteuer völlig vermeiden. Oder ist das im Endeffekt nachher etwas, wo einem der Abkommensschutz völlig versagt wird? Das ist noch so ein bisschen unklar, wie da die Mechanik in dieser Section 899 ist.
Ich glaube, akademisch gäbe es ganz viele spannende Fragen ab. Angefangen vom Abkommensschutz bis hin zum ganz großen Völkerrecht. Aber das ist wahrscheinlich eine Spielwiese für Akademiker und aktuell in der steuerpolitischen Landschaft wahrscheinlich alles noch gar nicht zutreffend bewertbar, oder? Wie siehst du das?
Also da kann man, glaube ich, eine ganze Masse diskutieren. Nur ich glaube, so wie man da momentan aus US-Sicht herangeht, sind das alles Diskussionen, die im luftleeren Raum stattfinden. Die USA machen halt einfach. Also da wird sich wenig drum gekümmert, ob es da eventuell Völkerrecht gibt oder entgegenstehende verbindliche Vereinbarungen. Das sehen wir ja auch gerade im Verhältnis zu Mexiko und Kanada mit den Zöllen. Das USMCA, das Freihandelsabkommen, das im Endeffekt, das interessiert in den USA niemand oder relativ wenig. Da wird halt einfach gemacht. Und ich glaube, das ist bei DWA, wenn die mal ja überschrieben werden oder vielleicht außer Kraft gesetzt werden, das findet hier momentan relativ wenig Beachtung.
Vielleicht letzte Frage, weil das ja Mandanten sicherlich auch täglich oder stündlich bei euch anfragen. Was ratet ihr jetzt aktuell? Abwarten, nichts tun, in vorauseilendem Gehorsam in die USA strukturieren, um an einer Stelle Zölle etc. zu vermeiden, aus den USA rausstrukturieren, weil man eben gar nicht weiß, wie man mit gewissen, wie du jetzt eben gesagt hast, Zinslizenz, Ausschüttungszahlungen in Zukunft umgehen wird. Was kann man da raten?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also ja, jetzt mal schnell Aktivitäten in die USA verlagern, das ist natürlich schwierig, darüber reden, Fabriken zu verlagern, weil das sind natürlich gewaltige Investitionen, die man auch nicht von heute auf morgen tätigen kann. Das dauert Zeit. Also ich glaube, was man im Moment machen sollte, ist, dass man verschiedene Szenarien durchspielt, dass man Daten hat, um zu erkennen, wie laufen unsere Leistungsströme? Wie ist unsere Supply Chain aufgebaut? Über welches Exposure im Worst-Case-Szenario reden wir hier? Das ist, glaube ich, erstmal der erste Schritt. Und da sind viele Mandanten noch dabei, diesen Schritt überhaupt mal zu machen, um zu verstehen, wie groß ist das Exposure. Man muss ja auch sehen, der US-Markt ist nach wie vor ein sehr lukrativer, ein sehr großer Markt. Für Unternehmen, die in den USA selbst tätig sind, hat Trump ja auch angekündigt, Vergünstigungen zu schaffen. Ob die dann wirklich alle so kommen. Also ich glaube, die Attraktivität des US-Marktes ist nach wie vor da, wird sich vielleicht sogar auch erhöhen. Die Frage ist nur, wie man in den USA tätig wird. Und ja, da muss man halt diese ganzen Parameter mit Zöllen, Vergeltungsmaßnahmen im Blick behalten, um, ja, wenn es denn soweit kommt, zu wissen, wie groß sind die Exposure und ja, was für Alternativen habe ich dann? Das ist im Moment ein bisschen schwierig, ja, jetzt schon zu bestimmen. Aber dass man halt ja zumindest weiß, was auf einen zukommen kann.
Und das ist ja nicht alles. In den USA selbst passiert ja auch noch einiges. Du erwähntest, dass dort durch die Presse geht, dass 2025 der Super Bowl of Texas vorbereitet wird oder dass es das Jahr wäre. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, die US-Regierung steht natürlich auch unter einem gewissen Handlungsdruck durch zwei Sachen. Zum einen hat Präsident Trump im Wahlkampf natürlich sehr viele Wahlkampfversprechen, auch im steuerlichen Bereich, gemacht. Ich nenne jetzt einfach mal No Tax on Tips, nur um das plakativste Beispiel herauszustellen. Also Steuerbefreiung für Trinkgelder. Zum anderen ist es so, dass natürlich viele steuerliche Vergünstigungen, die 2017 durch den Tax Cuts and Jobs Act eingeführt worden sind, jetzt Ende 2025 auslaufen. Da hat es sehr viele Vergünstigungen gegeben, wie zum Beispiel eine Absenkung der Einkommensteuersätze für natürliche Personen, Anhebung der Freibeträge für Erbschaftssteuer. Die laufen jetzt automatisch Ende 2025 aus. Das heißt, wenn man nichts machen würde, würde es am Ende des Jahres zu Steuererhöhungen für viele US-Amerikaner kommen. Und das will man natürlich vermeiden. Das heißt, einer der Schwerpunkte oder auch Wahlkampfversprechen war, diese auslaufenden Regelungen des Tax Cuts and Jobs Act zu verlängern. Und das ist eine Sache, wo die Republikaner gerade im Kongress, also im Senat und Repräsentantenhaus damit kämpfen, wie man das am besten macht und vor allem, wie man das Ganze dann auch finanziert. Weil wir reden hier über ziemlich beträchtliche Summen und die müssen halt auch im US-Haushalt erstmal aufgebracht werden.
Wann dazu aber es konkretere Pläne und Veröffentlichungen gibt, das weiß man auch nicht, ne?
Im Moment streitet man sich erstmal nur um den Umfang des Gesetzespakets beziehungsweise der Steuerreform. Inhaltlich gibt es dazu im Moment noch überhaupt keine Diskussion. Das ist eine Besonderheit des bereits erwähnten Budget Reconciliation Prozesses, der damit beginnt, dass man erstmal den Umfang eines Gesetzpakets, also das Volumen festlegt. Und erst wenn man das Volumen festgelegt hat, kann man dann wirklich anfangen, sich über den Inhalt zu unterhalten. Und beim Inhalt sind wir momentan noch gar nicht. Da ist natürlich auch das Problem, dass die Republikaner nur eine sehr knappe Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses haben. Und naja, dass das nicht so ganz einfach ist, da alle unter einen Hut zu bekommen, hat ja schmerzvoll auch schon die Vorgängerregierung unter Präsident Biden erfahren müssen, die es nicht geschafft haben, wirklich alle Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat unter einen Hut zu bekommen, so dass dann die steuerlichen Pläne der Regierung Biden ja eigentlich auch nur in einem nachher begrenzten Umfang umgesetzt werden konnten. Aber Inhalt, also wirklich konkreter Inhalt der Steuerreform der USA, die hier gerade diskutiert wird, das wird dann erst noch auf uns zukommen.
Was wissen wir denn, wenn du schon gerade gesagt hast, no tax on tips, ne? Jetzt wird das Blaue vom Himmel versprochen für die Amerikaner selbst. Wie sieht es denn aus mit den Gegenfinanzierungsmaßnahmen? Also sagen wir, es reicht jetzt aus, dass wir die alle Ausländer doppelt besteuern oder doppelt so hoch besteuern und mit Quellensteuer belasten? Oder gibt es da auch, ich sag mal, dogmatischere Ansätze?
Ja, das ist die spannende Frage. Wie finanzieren wir all diese Wahlkampfversprechen? Also eine Sache ist, dass man mit haushalterischen, ich nenne es jetzt mal respektlos, Tricks arbeitet, indem man einfach sagt, also die auslaufenden Steuervergünstigungen, ja, die müssen wir eigentlich in unsere Defizitbetrachtung gar nicht mit einbeziehen. Die kosten nichts. Hört sich etwas komisch an, aber das ist in der Tat im Moment eine Diskussion, die wir hier haben. Und zum anderen besteht halt, naja, doch so ein bisschen die Sorge, dass man anfängt, bei den Sozialausgaben, also zum Beispiel Medicare, Medicaid zu kürzen. Und was im Moment auch noch diskutiert wird, das ist jetzt ganz neu, die steuerliche Abzugsfähigkeit von State und Local Taxes für Unternehmen entweder ganz abzuschaffen oder zu begrenzen. Weil bisher ist es so, dass man die Körperschaftssteuer auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten für Zwecke der Körperschaftssteuer auf Bundesebene abziehen kann. Das war schon für Einzelpersonen begrenzt. Und da gibt es seit neuestem auch Diskussionen darüber, dass man das auch für Unternehmen dann abschafft. Aber das ist in der Tat momentan die spannende Frage, wie finanzieren wir das Ganze eigentlich?
Gewisser Umbauprozess zur Umstrukturierung der Einnahmenseite hat ja in den USA schon begonnen. Es ging auch relativ wahrnehmbar durch die deutsche Presse, dass eine signifikante Anzahl von Mitarbeitern des IRS relativ kurzfristig entlassen wurde und dass es Bestrebungen oder Pläne gibt, den IRS zu einem IRS umzubauen, also von einem Internal Revenue Service, der sich eben um die nationalen Steuern kümmert, zu einem External Revenue Service, der sich dann um die extraterritorialen aus dem Ausland oder von ausländischen Stakeholdern vereinnahmten Steuern kümmert. Ist das in den USA schon irgendwie spürbar, zum Beispiel im Bereich von Betriebsprüfungen oder auch von internationalen Verfahren wie APAs? Und wie steht man in den USA auch seitens der US-Wirtschaft zu diesen Plänen und diesem Vorgehen?
Also das wird hier in den USA sehr stark diskutiert. Man hat die Layoffs beim IRS jetzt erstmal bis zum Abschluss der Tax-Filing-Season für die Einkommensteuererklärung diesen Jahres am 15. April so ein bisschen nach hinten geschoben. Was wir im Bereich der Körperschaftssteuer jetzt schon sehen, ist in der Tat, dass Betriebsprüfungen reorganisiert werden. Das heißt, dass Betriebsprüfer zum Teil nicht mehr da sind, die Zuständigkeit an andere Betriebsprüfer abgegeben wird. Wir haben auch die Befürchtung, und das ist eine Befürchtung bei vielen Mandanten, dass insbesondere auch im Bereich der APAs, dass da viele Ansprechpartner schlichtweg nicht mehr da sind. Und das ist natürlich im Bereich APAs, die eh schon immer ziemlich lange dauern und die auch eine gewisse Sachverhaltskenntnis voraussetzen, dass es da in Zukunft eher schwieriger wird, ja noch kompetente Ansprechpartner zu finden, die dann solche APAs auch in einem vernünftigen Zeitraum abverhandeln. Also die Sorge besteht auf jeden Fall. Und ich glaube, in der Wirtschaft ist man natürlich auch froh, wenn Betriebsprüfungen zeitnah stattfinden. Keine Betriebsprüfungen, gut, da wird sich, glaube ich, auch kein Unternehmen drüber beschweren. Wie das in Zukunft, welche Auswirkungen das genau haben wird, ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, das Ganze abzuschätzen. Aber da gibt es schon einige Befürchtungen auf Seiten der Unternehmen, dass die Zusammenarbeit mit dem IRS eventuell schwieriger wird.
Ja, ich glaube, wir könnten auch noch stundenlang weiter diskutieren, selbst ohne den Report zu den Executive Orders. Aber vielleicht haben wir ein schnelles Follow-up dazu.
Das würde ich auch gerade sagen. Ich glaube nicht, dass das letzte Mal war in diesem Jahr, dass wir über die USA sprechen.
So ist das. Hält uns alle auf Trab. Mit Blick auf die Zeit würden wir uns einmal anschauen, welche Veröffentlichungen es zu dem Thema gibt. Das ist noch relativ mau. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen und Monate auch schnell ändern. Wie eingangs schon erwähnt, hast du, Andreas, einen Aufsatz hier zugeschrieben, der demnächst diese Woche, und heute ist der 1. April, aber der Podcast wird natürlich etwas später ausgestrahlt, erscheinen wird in der IWB, nämlich erhöhte US-Steuern für ausländische Investoren als Antwort auf die diskriminierenden und extraterritorialen Steuern, stumpfes Schwert oder effektive Abschreckung. Und da gehst du genau auf die eingangs erwähnten Section 891 und 899 ein. Daneben gibt es noch einen Überblick von Heidecke, Watermann und Watermann, Zölle in den USA, von Freihandelstheorem zum Merkantilismus. Und zwar auch in der IWB 5 aus 25. Auf jeden Fall auch ein guter Überblick, um sich mit der Materie vertraut zu machen. Und dann sind wir auch schon bei den Schlussfragen angekommen. Und ich gebe ab thematisch an Matthias.
Lustig, dass ich das mache. Meine Kinder spielen ja ganz viel Fußball. Ich bin ehrlicherweise nicht ganz großer Fußballfan. Die Oder-Fragen, Andreas, du kannst ja eine der beiden Antworten dann aussuchen. Und die erste Frage ist, Football oder Fußball?
Die Antwort ist relativ eindeutig, ganz klar Fußball. Also so eine Stimmung wie in deutschen Stadien beim Fußball, die wird man beim Football hier nicht erleben.
Huhu, der gute Europäer. Dann die nächste Frage, Guilty oder Mindeststeuer?
Das ist natürlich schwieriger. Also man muss den Amerikanern, glaube ich, zugutehalten, dass sie mit Guilty ganz klar in der Vorreiterrolle waren und da erstmals ein ganz neues Konzept geschaffen haben. Von daher würde ich sagen, Guilty.
Und jetzt der angekündigte Bogen ganz zum Schluss, weil du französische Wurzeln in deiner Vita hast, aber eben auch amerikanische. New York oder Paris?
Ich glaube, auch hier ist die Antwort relativ eindeutig. Ganz klar in New York. Also ich bin jetzt schon so lange hier und unsere Tochter ist in New York geboren. Nein, also so schön Paris auch sein mag, ganz klar New York.
Also ich war neulich in New York und bin mit dem Fahrrad gefahren. Eine kleine Anekdote. Ich fahre in Paris auch immer mit dem Fahrrad. In Paris gibt es überall so Radwege. Da gibt es in New York auch. Nur da sind Schlaglöcher, die buckeln einem fast aus dem Sattel. Und dann muss man auch noch aufpassen, dass man nicht von so einem Uber-Eats-Fahrer irgendwie mitgenommen wird, die dann mit ihren Elektrorädern fahren. Also Radfahren in New York war auf jeden Fall eine Near-Death-Experience.
Radfahren in New York ist eher gefährlich, in der Tat. Das sollte man sich gut überlegen.
Hoffentlich hattest du Theo nicht dabei, den armen Kerl. Ich kann nämlich noch eine Anekdote erzählen. Nadja hat mich neulich mit Theo, also ihrem Hund, in München besucht und da ist sie Elektroroller zusammen mit Theo gefahren. Das war sehr sportlich.
Deswegen, kleiner Hund, passt überall rein.
Andreas, recht herzlichen Dank für diesen, ich würde sagen, ersten Überblick und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es bei diesem einen Teil bleiben wird zu den Entwicklungen in den USA. Da kann man vielleicht sogar fast jede Woche gefühlt eine Folge machen. Recht herzlichen Dank, liebe Hörer. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie neben dem Thema USA und Steuern noch andere Themenwünsche haben, schreiben Sie uns auch gern Feedback an textquartett@nwb.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.